Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert herzlich willkommen zu Bildender Kunst. In Leipzig kann Wer Maske trägt Porträts von Norbert Wagenbrett sehen. Das ist ein Künstler, der immer das Wesen der Menschen hinter ihren Maskierungen herausarbeitet. Es gibt in Tschechien konkrete Pläne für das Comeback der Klassikkonzerte. Eine Ausstellung in Ulm zeigt das Werk des Schneewittchensarg-Designers Hans Gügelow. Und am Ende geben wir an diesem Vatertag die Manege frei für das stärkste Mädchen der Welt. Zuerst aber zu einem Film, der mit Hunden viel über Ausgrenzung und Rassismus zu erzählen vermag. Weißer Gott des ungarischen Filmregisseurs Kornel Mundruschó. Der 45-Jährige gehört zu den wichtigsten Stimmen des neuen ungarischen Kinos. Seine Filme sind oft Modernisierungen von klassischen Vorlagen, etwa der Geschichte der Jeanne d'Arc oder des Frankenstein-Mythos. Mit ihnen ist er regelmäßig Gast bei den Filmfestspielen von Cannes. Im Jahr 2014 hatte in Cannes sein Film White God in einer Nebenreihe Premiere. In Deutschland kam er nicht ins Kino. Aber bis einschließlich kommenden Dienstag ist Weißer Gott beim Sender Arte in der Mediathek zu sehen, jederzeit anzuklicken im Netz. Schon die ersten Szenen und der Trailer machen klar, es geht darin ganz viel um Hunde, die als Meute zur Gefahr wurden für die Stadtbewohner. Wieso nur?
Hier ist ein Mischling, Wolfsfrau, Hündin.
Was ist denn mit seinem Bein los? Zeig her, lass mal sehen.
Na komm, zeig's hier. Näher ran.
Das ist aber eine hässliche Wunde. Damit will den keiner haben. Mit dem können wir nichts anfangen. Bring ihn weg.
Der Hund heißt Hagen und er soll nicht dabei sein, wenn die 13-jährige Lilly in einem Trennungsdrama zeitweilig zum Vater zieht. Der will sie, aber nicht ihren Hund. Und für Hagen beginnt deshalb ein Leidensweg. Unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland, White God ist trotz des intensiven Geheuls alles andere als ein Tierfilm. Warum?
Tja, das ist alles möglich. Es ist eigentlich vor allem eine Parabel auf das Menschsein und das Verhältnis zwischen Mensch und Tier und natürlich auf das zeitgenössische Ungarn, auf Ausgrenzung. Es ist eine sehr geschickte Art und Weise, wie der Regisseur Kornel Mundruschó hier im Grunde von seiner Heimat erzählt, ohne Schwierigkeiten mit der ja durchaus vorhandenen Zensur zu bekommen. Denn beispielsweise kann man sagen, dass diese Hunde erstmal die besten Freunde des Menschen, vor allem dieses jungen Mädchens, dass die dann böse werden, die sich dann zum Aufstand gegen die Menschen zusammenschließen, das ist eigentlich so der Plot des Films, dass die für alle Außenseiter unserer Gesellschaft stehen. Man kann sie mit den Obdachlosen gleichsetzen, man kann sie mit Flüchtlingen gleichsetzen, man kann überhaupt von ausgegrenzten verschiedenster Gesellschaftsformen sprechen. Und in dem Sinn ist das ein Film, ja, da geht es eben um die Menschen, da geht es vor allem auch um die Macht und die Gewalt. Es ist ein rätselhafter, mythologischer Film und visuell ganz großartig.
Da passt ja auch der Name dazu. Es gibt ja sowieso so den Trend, dass Tiernamen immer häufiger irgendwie aus dem menschlichen Repertoire genommen werden. Der heißt also Hagen, der Hund. Wie sieht er aus? Warum die Anspielung zu Wagners Götterdämmerung?
Ja, also es ist zum einen, der Hund ist ein Labrador-Mischling. Das ist sehr wichtig, dass er ein Mischling ist, denn tatsächlich, wir wissen, dass es im zeitgenössischen Ungarn durchaus in der Gesellschaft auch Rassismen gibt, nicht nur gegen Roma und Sinti, nicht nur gegen Flüchtlinge, sondern auch innerhalb der Gesellschaft. Und die Art und Weise, wie über die Hunde hier geredet wird, das ist ein rassistischer Diskurs. Es ist uns sicherlich schon mal aufgefallen im Alltag. Wir sprechen natürlich nicht von Menschenrassen, wir sprechen aber von Hunderassen. Das tun die hier auch und sie tun es in einer Weise, dass sie sagen, ja, das ist ein Mischling, das ist ja klar, dass der Hund nichts wert ist, dass der im Heim landet oder so etwas in der Art. Das heißt, Mischlinge sind weniger viel wert, es geht um Rassereinheit. Das ist schon mal ganz wichtig. Und der Hund heißt Hagen, ja, vielleicht, weil er auch wie die Figur aus dem Nibelungenlied ein bisschen zum Verräter wird, zumindest an den Menschen, nicht unbedingt an seiner Herrin, an diesen jungen Mädchen, die er selbst so ein bisschen einerseits die Freundin der Tiere ist, die die Tiere auch gut versteht, andererseits eine Heranwachsende ist, die ist ungefähr 14, das heißt, sie wird bald zur Frau. Es geht also auch um diesen Wandlungsprozess. Und in einem gewissen Sinn, Sie hatten ja vorhin gefragt, ob es ein Tier, dass es eben kein Tierfilm ist, in einem gewissen Sinn ist es natürlich dann doch ein Tierfilm, so wie etwa Alfred Hitchcocks Die Vögel auch ein Tierfilm ist. Das heißt, die Tiere stehen für etwas. Und da wir gerade einen Ausnahmezustand erlebt haben in der Pandemie, können wir auch sagen, diese Gefühle und Zeichen des Ausnahmezustands, denen begegnen wir in diesem Film A Wild God auf alle Fälle wieder.
Was steckt denn hinter dem Titel? Der funktioniert in Englisch, auf Englisch am besten.
Ja, der funktioniert da am besten, weil God, rückwärts gelesen, heißt natürlich Dog, also Hund. Gott, Hund. Das ist mal das eine. Dann ist es auch eine Anspielung auf die Filmgeschichte. Das gibt es in einem sehr berühmten Film von Samuel Fuller, der heißt White Dog. Und da geht es um einen rassistischen Hund, der nämlich tatsächlich ein weißer Hund, der nur auf Schwarze gehetzt wird, der also so dressiert wurde von einem Rassisten. Das spielt dann natürlich auch eine Rolle. Insgesamt ist es ein sehr visuell starker Film und ein Film voller Anspielungen, das muss man sagen, eben solche Anspielungen auf die Filmgeschichte, auf die Operngeschichte, das haben sie gesagt, das Mädchen, diese Hauptfigur, die Lilly heißt, die spielt auch Musik, die spielt in einem Orchester mit, man besucht einmal eine Tannhäuser-Aufführung und auch ansonsten spielt die ungarische Rhapsodie von Liszt, das spielt eine große Rolle in dem Score des Films, das heißt, solche Ebenen, die sind wichtig und die Geschichte, die kann man eigentlich, die muss man sehen, um sie wirklich zu verstehen. Die kann man schlecht nacherzählen, aber was man erzählen kann, ist, dass es ein visuell total starker Film ist. Das merkt man sofort, wenn man sich ein paar Bilder anschaut. Und dann natürlich ist es wichtig, dass wir hier so diese verschiedenen Ebenen haben. Die drei Welten, die Welt der Tiere, die Welt der erwachsenen Menschen und die Welt der Kinder dazwischen.
Und offenbar etwas ganz anderes als die vielen verlogenen Tierfilm-Dokus, wo es eine falsche Tonspur gibt und reingeschnittenes Archivgut und so weiter. Ja, vielen Dank für die Informationen, Rüdiger Suchsland, über Weißer Gott, White God anzuschauen online bei Arte. Mit Maske ins Museum, diese Chance wird nur schleppend angenommen zurzeit. Noch lange nicht überlaufen ist zum Beispiel die Ausstellung in Leipzig im Museum der Bildenden Künste mit den Werken des Leipziger Porträtmalers Norbert Wagenbrett. Der Künstler ist Jahrgang 1954. Er wurde zu DDR-Zeiten an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst ausgebildet, zuletzt als Meisterschüler von Willi Sitte. Heute ist Wagenbrett einer der bekanntesten lebenden Künstler der Stadt mit seinen Menschenbildern, geschult an neuer Sachlichkeit und Verismus. Der Titel der Schau: Vor den Masken. Er bezieht sich aber nicht auf die Corona-Maßnahmen. Etwa 50 Porträts oder besser Bildnisse geben einen Überblick über sein Schaffen aus den letzten 30 Jahren. Carsten Probst hat Norbert Wagenbrett in dem noch fast leeren, menschenleeren Leipziger Museum getroffen und mit ihm in sicherem Abstand gesprochen.
Es gibt ja zwei Möglichkeiten, ein Bild darzustellen. Einerseits mache ich hell-dunkel und das ist ja mehr die geistige Variante. Und die andere Seite ist eben die farbige und da geht es mehr um die Welt. Und so ungefähr hat auch jeder Mensch seine Farbigkeit. Und damit definiere ich ihn auch ein Stück, aber nur für den Moment, wo ich ihn male in seiner Zeit.
Sagt Norbert Wagenbrett, nachdem wir an seinen vielen Porträts von höchst unterschiedlichen Figuren entlanggegangen sind, in den Gesichtern, in der Kleidung, in den Umgebungen, die Wagenbrett ihnen beigesellt, spiegeln sich die Spuren, die ihre jeweilige Zeit äußerlich wie innerlich an ihnen hinterlässt. Das Mädchen auf der Straße von 1987, deren Blick ins Ungewisse schweift, während sie mit einem knallgelben Mantel auf regennassem grauen Kopfsteinpflaster steht, auf dem sich Straßenbahnschienen teilen, ist ein Beispiel für die Hell-Dunkel-Variante, also nach Wagenbrett für das geistige Porträt, das man in diesem Fall durchaus auch als Vorahnung auf die friedliche Revolution in Leipzig interpretieren kann. Für das Prinzip der Farbigkeit steht hingegen das Mädchen mit Ballon von 2004, ein Porträt, wie Norbert Wagenbrett verrät, von seiner herangewachsenen Tochter, in einem ziemlich bunten, fast bauchnabelfreien T-Shirt mit lässiger, teilnahmsloser Haltung, im Hintergrund eine Litfaßsäule mit wilder Werbung für ein Konzert mit mexikanischer Musik und am konturlos blauen Himmel über den historisch renovierten Altstadtfassaden schwebt ein Fesselballon. Alle Bilder Wagenbretts wirken auf diese Weise wie persönliche Begegnungen mit näheren oder entfernteren Zeitgenossinnen, in denen man sich selbst zu spiegeln glaubt. Auch über Epochenschwellen hinweg Wie bei der Fischverkäuferin von 1984, die in ihrem grünen Blümchenkittel mit der blonden Engelsmähne vor den toten Fischen dem Betrachter einen unendlich müden Blick zuwirft.
Die Fischverkäuferin zum Beispiel, ne, die gibt es also in der ganzen Kunstgeschichte. Und ich habe eben eine neue gemalt. Natürlich konnte ich da auch ironisch sein, dieser herrliche Kittel mit diesen Blümchen drauf und so. Das kommt natürlich auch dazu, denn der ganze Realismus oder die ganze figürliche Malerei kommt ja aus dem Christentum, aus der biblischen Ausgestaltung. Und das ist unsere Tradition. Und die will ich auch nicht ganz verleugnen, weil letzten Endes sind wir unbewusst so stark davon geprägt, das muss man bewahren.
Wagenbretts Figuren sind allesamt nach dem lebenden Modell gemalt, nie nach Fotografien. Ihre Umgebungen sind frei hinzuerfunden. Auf den zweiten Blick erkennt man die Manipulationen, die bewusst eingefügten anatomischen Inkorrektheiten, durch die er Frauen, Männer, Kinder, Paare mitunter eher Puppen ähneln lässt und ihre Haltungen eher denen von Marionetten. Die Gesichter wirken wie lebensechte Masken, durch die eine komplexe Anmutung wahren Wesens hindurchscheint. Das Wesen hinter der Maske zu enthüllen, das gehörte einst schon zum Selbstverständnis mancher prominenter Vertreter der Leipziger Schule, wie Wolfgang Mattheuer oder Werner Tübke. Sie setzten mit der Maske einen sozialen Zwang zur Uniformität gleich und formulierten daraus eine implizite Kritik der modernen Kultur an sich. Beschwörung der Kunst der alten Meister sahen sie als Versuch von Befreiung von diesen Zwängen. Und auch Norbert Wagenbrett bezieht sich auf die alten Meister als Vorbilder, wie er sagt, aber bei ihm klingt es genau umgekehrt, wie bei Tübke oder Mattheuer.
Im Grunde mussten die machen, was verlangt war. Und das mache ich nicht. Das ist also schon ein großes Stück Freiheit. Und diese Freiheit, also das ist etwas, was ich sehr schätze. Und darauf kann ich viel besser bauen, als wenn ich mich einfügen müsste. Ich sage ja immer, ich male den Menschen, als ob er weise wäre. Ich kann etwas imaginieren, was der selbst nicht weiß.
Das lässt sich fast als Bekenntnis seiner eigenen künstlerischen Standortwahl verstehen. Im Gegensatz zu anderen Ländern mag Porträtmalerei in Deutschland als altmodisch gelten. In Gegenwart von Wagenbretts Figuren wird einem jedenfalls nie langweilig. Nichts spricht deutlicher dagegen, dass sie aus der Zeit gefallen wären.
Carsten Probst über die Ausstellung Vor den Masken zu sehen in Leipzig. Nach Prag. Kommendes Jahr steht eine Jubiläumsspielzeit für die Tschechische Philharmonie an, die 125. Nach dem Tod ihres langjährigen Chefdirigenten Jiří Bělohlávek schien alles gut vorbereitet unter dem Nachfolger Semjon Bitschkov. Doch mit Corona kam auch in Tschechien ein heftiger Shutdown und die Klassikszene pausiert. Die Tschechische Philharmonie hat die halbe Spielzeit abschreiben müssen. Aber Tschechien hat Stand heute nur gut 8.600 Infektionen und insgesamt 300 Covid-19-Todesfälle zu beklagen. Daher sind bald schon wieder echte große Sinfoniekonzerte geplant mit durchgetesteten Orchestermusikern. Ein Lichtblick in der Corona-Zwischenbilanz von Deutschlandfunk-Korrespondent Peter Lange.
Ende März im Rudolfinum, dem Konzerthaus der Tschechischen Philharmonie in Prag. Auf dem Podium im Dvořák-Saal spielt der Geiger Josef Spacek die humoreske Opus 101 von Antonín Dvořák mit Mundschutz. Der Saal ist leer, wegen der Corona-Krise gibt es hier kein Publikum. Spaceks Auftritt wird vom Fernsehen übertragen, es ist ein Benefizkonzert. Das war eine spontane Idee, erklärt Intendant David Marecek. Wir kamen darauf, als wir gesehen haben, was das medizinische Personal in den Krankenhäusern durchmachen muss. Und weil wir ja als Orchester nicht spielen dürfen, haben wir beschlossen, dieses Konzert zu veranstalten, als Ermutigung und Dankeschön an alle medizinischen Mitarbeiter. 7,5 Millionen Kronen, umgerechnet 273.000 Euro, werden an diesem Abend von den Zuschauern für 5 Krankenhäuser gespendet, die gerade besonders durch die Corona-Epidemie belastet sind. Es ist eines von 3 Benefizkonzerten, die die Tschechische Philharmonie bis Ende Mai geben. Das ist alles, was von der vielversprechenden Saison übrig geblieben ist.
Es war ein Schock am Anfang, weil keiner geahnt hat, dass sowas passieren kann. Und selbstverständlich war das für unsere Musik ganz, ganz traurig,
sagt Michal Medek, der Marketingchef der Tschechischen Philharmonie. Aber man hat sich rasch auf die neue Situation eingestellt.
Es kam plötzlich zu einer Beruhigung, die uns mehr Zeit gegeben hat zum Nachdenken über unsere Strategie für nächste Jahre.
Die beunruhigende Gegenwart verlangt natürlich ebenfalls Antworten. Die Saison ist vorzeitig beendet. 20 Konzerte fallen aus. Dazu Gastspielreisen nach Hamburg, nach Spanien, Großbritannien und nach China. Die finanziellen Verluste lassen sich noch nicht genau beziffern.
Also es geht ungefähr, wenn wir in Euro sprechen, dann schätzen wir ungefähr 600.000 Euro am Eintrittskartengeld. Und ungefähr 500.000 Euro auch die Vermietungen vom Rudolfinum.
Macht zusammen etwa 1,1 Millionen Euro, die im Budget der Philharmonie fehlen. Aus Solidarität haben hunderte Abonnenten darauf verzichtet, ihr Geld zurückzufordern. Es gibt ca. 30 neue Mitglieder im Club der Mäzene und der größte tschechische Autoproduzent hat gerade seinen Vertrag als Hauptsponsor erneuert, trotz Krise mit einer höheren Summe. Aber ohne die Hilfe des Kulturministeriums wird die tschechische Philharmonie das finanzielle Loch nicht schließen können.
Die ersten Zusagen waren eigentlich optimistisch. Der Herr Minister hat gesagt, also notieren Sie alle Verluste und ich werde so verhandeln, dass wir in der Lage sind, als tschechischer Staat die Verluste zu decken.
Umgerechnet 12 Millionen Euro stehen zur Verfügung. Die müssen sich aber 29 Kulturinstitutionen teilen. So ist laut Michal Medek nicht mehr gesichert, dass sämtliche Verluste ausgeglichen werden können. Immerhin, die Philharmonie hat niemanden entlassen müssen. Die Musiker und alle anderen Festangestellten bekommen weiterhin ihre vollen Gehälter. Natürlich seien sie privilegiert, weiß Medek, verglichen mit den vielen freien Ensembles. Etwa 20.000 Berufsmusiker in Tschechien, so sagt eine jüngst veröffentlichte Analyse, haben seit Mitte März weder Auftrittsmöglichkeiten noch Einkommen. Das Coronavirus wirft seine Schatten auch auf die Planung der neuen Saison, der 125. Spielzeit der tschechischen Philharmonie. Ab Juni dürfen 500 Besucher in den Dvořák-Saal, der damit immerhin etwa zur Hälfte gefüllt wäre. Bleiben die Hygienevorschriften.
Wir wollen vor jedem Projekt die Musiker testen, damit wir die Sicherheit haben, dass alles in Ordnung ist. Dann können die ohne Masken spielen und dann müssen die nicht so große Abstände halten.
Also wie beim Fußball?
Ja, so ungefähr.
Noch üben die Musiker allein zu Hause. Die Moral sei intakt, betont Michal Medek. Aber sollte die neue Saison wegen Corona doch nicht starten können, das gäbe dann schon einen psychischen Bruch.
Probe, Test, dann Auftritt. Peter Lange über die Klassikpläne in Prag. Der Niederländer Hans Gugelot war zweierlei Architekt und nach dem Krieg wichtiger Industriedesigner. An der Ulmer Hochschule für Gestaltung konnte er bis zu seinem frühen Tod im Jahr 1965 seine Forschungen zum Systemdesign vorantreiben. Das Möbelbauprinzip von Billy und Malm lässt schon früh bei ihm grüßen. Gugelot hat vor allem seinen Schneewittchensarg berühmt gemacht, eine kompakte und unverschnörkelte Radio-Plattenspieler-Kombination. Zu Johann oder Hans Gugelots 100. Geburtstag zeigt das Archiv der Ulmer Hochschule für Gestaltung eine Retrospektive des bislang wenig erforschten Entwerfers. Die Architektur des Design. Christian Gampert war da.
In der doch etwas klösterlichen und sendungsbewussten Arbeitsatmosphäre der Ulmer Hochschule für Gestaltung muss der holländische Designer Johann Gugelot ein belebendes Element gewesen sein. Er spielte Jazzgitarre und war offenbar auch humoristisch begabt. Die Gitarre, mit der Gugelot nach dem Krieg zeitweise sein Geld verdient hatte, ist in der Ausstellung zu sehen. In der strengen Kaderschmiede des Max Bill fast ein Anflug von Anarchie. Mit der Musik hatten aber auch die Entwürfe von Hans Gugelot zu tun. Die Musikgeräte, die er für die Firma Braun designte, wollten ein neues Lebensgefühl zum Ausdruck bringen. In der Adenauerzeit waren Musiktruhen, wie man das nannte, noch wirkliche Möbel, in denen die Technik sorgsam versteckt war. In einer chronologisch geordneten Produktreihe zeigt die Ausstellung, wie Gugelot diese voluminösen Holzkisten Schritt für Schritt zu einem technisch angehauchten Apparat weiterentwickelte, der mit neuen Materialien wie Plastik und Metall die industrielle Fertigung quasi vorzeigte und auch in der Form so kühl war, dass man ohne ideologische Bedenken den in den 1960er Jahren hippen Cool Jazz auf diesen Geräten abspielen konnte. Der berühmteste dieser Apparate war der sogenannte Schneewittchensarg, ein rechteckig aufgebautes Gerät mit Plexiglashaube in weißer Bauhausverkleidung, das Gugelot gemeinsam mit Dieter Rams entworfen hatte. Aber es ging primär gar nicht um die schöne Form, sondern darum, dass die Dinge benutzerfreundlich funktionierten. Die Ingenieure der Firma Braun, mit der die Ulmer Hochschule oft kooperierte, waren im Grunde nur an der Technik interessiert. Gugelot erklärte ihnen, dass das Ganze richtig verpackt und gut bedienbar sein müsse.
In den 50er Jahren war der Beruf des Industriedesigners noch nicht besonders bekannt oder auch nicht ausgeprägt. Und ich denke, das ist eine Sache, dass er wirklich dabei mitgeholfen hat, diesen Beruf weiterzuentwickeln.
Sagt Kuratorin Christiane Wachsmann, die an Gugelot besonders seine Unkonventionalität und sein systemisches Denken schätzt. Diese Eigenschaften mögen damit zusammenhängen, dass Gugelot immer von außen kam. Er war Holländer, aber in der Schweiz aufgewachsen, was man beides wohl auch sprachlich hörte. Er war ausgebildeter Architekt, aber dann lernte er Max Bill kennen und versuchte, das architektonische Denken auch auf die Inneneinrichtung und das Apparatedesign anzuwenden. Mit ziemlichem Erfolg. Vor allem bei den Möbeln wollte er nicht mehr voluminöse Küchen- und Wohnzimmerschränke verkaufen, sondern Module, zusammensetzbare Einheiten.
Er hat ein Schranksystem entwickelt, was aus lauter kleinen Teilen besteht, die man dann zusammenbauen kann, nach eigenen Vorstellungen zu kleinen Möbeln, zu Schrankwänden. Und auch immer wieder umbauen kann, wo der Nutzer dann halt auch eine große Freiheit hatte.
Der Schwede Ingvar Kamprad war in den 1960er Jahren auf einem ähnlichen Trip. Er ließ vorfabrizierte Möbelteile einpacken, abholen und vom Nutzer zusammenbauen. Aus dem Systemdesign, das auch eine Ulmer Erfindung ist, ging ein Weltkonzern namens IKEA hervor. So geschäftstüchtig war Hans Gugelot nicht. Er schlug sich mit Auftraggebern herum, die bei der Ulmer Hochschule oft nur Ideen abzockten und dann selber etwas sehr Ähnliches produzierten. Trotzdem hat Gugelot in diesem Industrialisierungsschub der 1960er Jahre Bahnbrechendes geleistet. Die Ausstellung zeigt seine formschönen Rasierapparate, modulare Regalsysteme mit Holz- und Stahlklemmen, Sessel mit beweglicher Rückenlehne, Pfaff, Nähmaschinen mit Koffer, den Dia-Projektor Karussell, den Ulmer Hocker, stapelbare Flaschenkästen, Bohrmaschinen, Handleuchten, verschieb- und verstaubare Betten. Das sind Gegenstände, deren klassische Formen wir alle kennen. Unter den Alltagsrevolutionären des Nachkriegs, weg vom Muff hin zu Klarheit und Licht, ist Hans Gugelot leider noch einer der unbekanntesten.
Beklagt Christian Gampert, der die Gugelot-Ausstellung in Ulm gesehen hat. Und jetzt gibt's was zum Gratulieren.
Zweimal drei macht vier, bitte, bitte, Wind und drei macht neune. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tolle Rita, hey, tolle Hopsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt.
Schon im Vormittagsprogramm kam heute keiner an ihm vorbei, an Schwedens Supermädchen. 75 Jahre Pippi Langstrumpf werden ordentlich gefeiert. Das geht nur, weil, wie gehört, bei Pippi 2x3x4 macht. Wer es anders sieht und sagt, das erste Manuskript von den Kultbüchern Astrid Lindgrens wird doch heute schon 76, der hat auch recht und darf trotzdem mitfeiern. Mit uns und Carsten Schmiester in Stockholm.
Karin Nyman, Astrid Lindgrens Tochter, hat diesen einen Moment niemals vergessen. Wie auch.
Naja, war frivol. War frivologisch. Das fängt.
Als ich 7 Jahre alt war, lag ich krank im Bett und wollte, dass Mama mich unterhält. Ich bat sie, von Pippi Langstrumpf zu erzählen. Das fiel mir spontan so ein. Da fing sie an, von diesem merkwürdigen Mädchen zu reden. Abend für Abend. Aus den abendlichen Erzählungen wurde erst ein Manuskript, das Karin zum 10. Geburtstag am 21. Mai 1944 von ihrer Mama geschenkt bekam, und dann ein Buch, das 1945 erschien. Eine Gute-Nacht-Geschichte der ganz besonderen Art, die um die Welt ging. 75 Jahre später ist Pippi Langstrumpf so viel mehr als ursprünglich gedacht. Damals sollte dieses so ganz und gar nicht brave Mädchen anderen Kindern vor allem Spaß machen. Ihnen vielleicht im noch sehr spießigen Schweden auch kleine Gedankenfluchten ermöglichen. Aber Pippi ist mit den Jahren gewachsen, meint Ann Sköld vom Verlag Rabén und Sjögren.
Du kan inte vara barn i Sverige utan att ha mött på Pippi någon gång och haft en liten Pippi-fas.
Es gibt wohl kein Kind in Schweden, das nicht irgendwann mit Pippi in Berührung kommt und eine Pippi-Phase durchlebt, sagt sie. Heute kümmert sich Astrid Lindgrens Urenkel, Johan Palmberg, um ihr Werk und um die darin gar nicht so versteckten Botschaften. Die wohl wichtigste ist, man kann Macht haben, ohne sie zu missbrauchen. Eva Söderberg liest noch mehr aus Pippi Langstrumpf heraus. Sie ist Expertin für Kinder- und Jugendliteratur an der Uni Stockholm. Pippi wurde im Laufe der Zeit auch zu einer Ikone des Feminismus. Das kam zum Bild von Pippi als eine Art Superkind noch hinzu. Anfangs ging es ja auch gar nicht so sehr darum, dass Pippi ein Mädchen war. Aber mit der Zeit wurde dieser Aspekt immer mehr hervorgehoben. 75 Jahre Frauenpower also. Pippi Langstrumpf machte und macht es vor. Mädchen sind stark und frech und unangepasst. Und das ist auch gut so. Inzwischen ist sie aber ebenfalls eine schwedische Marke geworden, so wie IKEA oder Volvo. Das lässt sich gut vermarkten und das wird auch gut vermarktet. Pippi tänzelt in Büchern und in Filmen und in Freizeitparks und mit einem kunterbunten Angebot nicht immer ganz geschmackssicherer Fanartikel auch schon mal hart an der Kitschgrenze. Aber, und das macht sie so besonders, das Ganze hat ihr nicht geschadet. Denn Pippi ist ein Prinzip und unkaputtbar. Darüber freut sich auch Astrid Lindgrens Urenkel. Es ist schon erstaunlich, dass wir uns gar nicht so besonders anstrengen müssen, um die Bücher lebendig zu halten. Sie haben etwas, das eine Generation nach der anderen immer wieder neu für sich entdeckt.
75 bis 76 Jahre Pippi Langstrumpf. Und jetzt noch mehr Neues. Neustart heißt eines der Programme des Bundes, um Kultureinrichtungen nach der Corona-Krise zu helfen. Nun wird der Etat aufgestockt. Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen.
10 Millionen Euro wurden Anfang Mai von Kulturstaatsministerin Monika Grütters bereitgestellt, damit kleine und mittlere Kultureinrichtungen unter den neuen Sicherheitsbedingungen wieder öffnen können. Nun wird der Etat verdoppelt, da das Sofortprogramm, so Grütters, ins Schwarze getroffen habe. In den letzten 3 Wochen sind über 1000 Anträge eingegangen. Der Bedarf ist also hoch, um die Kultureinrichtungen in Deutschland zu revitalisieren, wie es heißt. Revitalisierung auch in den USA. In Kalifornien soll die Produktion für Film und Fernsehen in den meisten Landkreisen wieder zugelassen werden, zumindest unter Auflagen. Das gab der Gouverneur des Bundesstaates bekannt. Dazu unsere Korrespondentin aus Los Angeles, Katharina Wilhelm.
Der Schritt ist ein Hoffnungsschimmer für Hollywood, denn seit rund 2 Monaten wurden die meisten Produktionen pausiert. Dies hat zu Verlusten in Milliardenhöhe für die Unterhaltungsbranche geführt und hat nach Behördenangaben etwa 890.000 Jobs in der Entertainment-Industrie gekostet.
In Hollywood allerdings werden Dreharbeiten vorerst nicht möglich sein. Die Zahl der Corona-Infektionen ist dort noch zu hoch. Der Schriftsteller und Lyriker Jörg Bernig wurde gestern vom Stadtrat Radebeul zum neuen Leiter des Kulturamtes gewählt. Das berichtet die Sächsische Zeitung. Bernig, der unter anderem mit dem Eichendorff Literaturpreis ausgezeichnet wurde, schreibt immer wieder auch über politische Themen, zum Beispiel in der Zeitschrift Sezession, die der rechtsextreme Verleger Götz Kubitschek herausgibt. Außerdem gehörte er zu den ersten Unterzeichnern der sogenannten Charta 2018, die eine illegale Masseneinwanderung behauptete. Radebeul gehört zu den großen Kreisstädten im Freistaat Sachsen mit einer reichen Kulturlandschaft, unter anderem dem zweitgrößten Reisetheater Deutschlands und dem Karl-May-Haus. Jörg Bernig wurde mit den Stimmen von CDU und AfD gewählt. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, oder die Schauspielerin Angelina Jolie. Alle mit blauen Flecken und blutigen Verletzungen im Gesicht. Das ist das Werk des italienischen Künstlers Alessandro Palombo, der die Fotos natürlich manipuliert hat, um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Hat Palombo damit zu Beginn des Jahres Mailand plakatiert. Sein neuestes Werk sind Graffitis von unter anderem Papst Franziskus, der als Bettler mit einem leeren Cola-Becher auf der Straße liegt. Auf ihm machen sich 2 Ratten zu schaffen. Der Künstler will mit dem Werk namens Caritas auf die wachsende Armut als Folge der Corona-Krise aufmerksam machen. Jeder von uns kann etwas dafür tun, sagte er, wenn es darum geht, den Schwächsten und all jenen Familien zu helfen, die in dieser Zeit in Armut geraten sind.
Kultur heute ist zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hübert. Gleich in den Informationen am Abend geht es unter anderem um die Rettung der Lufthansa.